Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, ich habe bei der Vorbereitung mal überlegt, wie lang es denn eigentlich schon her ist, dass wir diese Rethink-Konferenz hier hatten. Das ist jetzt tatsächlich schon wieder 2 Monate her. Ich habe mal auch ein Bild mitgebracht. Genau, man kann die nämlich mittlerweile auch im Internet auf YouTube angucken, die einzelnen Vorträge. Wer heute Nachmittag denkt, ja, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werde ich wieder irgendwo auf dem Sofa sitzen und TikTok scrollen. Da wäre das ja eine gute Alternative, einfach mal, wer da noch nichts vorhat, so mal so einen Vortrag anzuschauen. Wir haben da ja damals gefragt, wie tickt unsere Welt und eben auch, was sich so verändert. Und eine Sache, die mir so aufgefallen ist, wo ich so in der Schule noch war, da haben meine Mitschüler gesagt, ja, die Bibel, ach, das ist ein langweiliges Märchenbuch, das brauche ich gar nicht aufschlagen, das ist so langweilig, da ist ja nichts Interessantes drin. Ja, und ich habe die natürlich vom Gegenteil versucht zu überzeugen. Und in den letzten 20 Jahren hat sich das so ein bisschen geändert, dass die Leute nicht mehr so sagen, die Bibel ist langweilig, sondern immer mehr Leute auch im Internet sagen, die Bibel ist gefährlich. Die Bibel ist ein gefährliches Buch, das greift uns Sünder an, das ist diskriminierend und so weiter, ne? Und die Bibel am besten gar nicht erst aufschlagen, am besten irgendwo in die Giftküche, das ist ein gefährliches Buch, ne? Nicht damit beschäftigen. Es gibt tatsächlich auch einen Theologen, der hat ein Buch über die Bibel geschrieben, das heißt Seriously Dangerous Religion, also ernsthaft gefährliche Religion. Das Christentum ist eine ernsthaft gefährliche Religion. Ian Proven war das, er hat mal das Alte Testament so mit den Weltreligionen verglichen, was die so denken über den Menschen, über Gott. Und er ist zum Ergebnis gekommen, die Bibel ist tatsächlich gefährlich. Die ist gefährlich für Tyrannen, die ist gefährlich für Unterdrücker, die ist gefährlich für Heuchler, für Gewaltherrscher. Und jeder Tyrann, der seine Herrschaft halten will, der wird irgendwo die Christen verfolgen, die Bibeln verbieten, Gottesdienste verbieten. Ja, und dann, das haben wir im Römischen Reich erlebt und das haben wir heute auch in den Diktaturen weltweit. Ich will nur an eine Diktatur erinnern, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die Jüngeren kennen das vielleicht gar nicht so, vielleicht hatten wir es noch im Geschichtsunterricht, das war hier in Deutschland. Hier in Deutschland gab es auch eine Diktatur, die DDR, und 1982 hat Theo Lehmann und Jörg Swoboda ein Lied gedichtet im Osten: Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und da ist dieser Vers, ne, dass die Mächtigen kommen und gehen, jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das haben die unter der DDR-Diktatur gesungen. Und 7 Jahre später ist diese Diktatur zusammengebrochen. Die Mauer ist gefallen. Das Denkmal, was hier fällt, das ist der Saddam Hussein. Der ist auch, also die Diktatoren, die Denkmäler, die fallen einfach. Ich habe kein schönes von Honecker gefunden, sonst hätte ich das hier noch abgebildet. Ja, 1989, ne? Der Fall der Berliner Mauer. Die Bibel ist gefährlich und eben gerade auch in Deutschland ist es ja wirklich auch sichtbar. Das fing da an mit Gebeten von Christen. Montags haben die sich getroffen, gebetet, sind dann durch die Stadt gelaufen und da ist so eine Bewegung entstanden aus dem Gebet heraus, was schließlich dann dieser Diktatur das Ende bereitet hat. Ja, wir leben jetzt zum Glück nicht in einer Diktatur, gerade in Deutschland, aber Machtmissbrauch und Tyrannei, das gibt es ja nicht nur von Seiten von Regierungen, sondern das ist ja in der sündigen Welt auch in der Gesellschaft drin. Und das heißt ja nicht, dass wir das nicht erleben, sondern ich glaube, viele Menschen erleben das in ihren Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, aber auch bis hin in die Familie. Und wenn du einer bist, der das nicht erlebt, Tyrannei in der eigenen Familie, dann kannst du Gott jeden Tag auf Knien dafür danken, weil das ist ganz schön belastend, ne? So in der Familie. Wir haben heute ein Gebot, dass wir die Eltern ehren sollen. Das ist heute das Gebot. Es ist so das 4. oder 5., da sind sich die Theologen nicht ganz eins, werden wir auch noch gleich drüber dran schauen. Und die Eltern, das kann man machen, sehr schön und wahrscheinlich fällt das nicht schwer, wenn die Eltern so dienende Leiterschaft leben, ne? Wenn sie einfühlsam sind, wenn sie aufopfernd sind, dann ist das vielleicht nicht so schwer, sie zu ehren dafür. Aber was mache ich eben, wenn Eltern ja ein bisschen komisch sind? Ne? Ich merke immer beim Aufwachen, irgendwie sind die komisch. Ich dachte erst, die sind normal, aber... Oder wenn sie schwierig sind oder eben wenn sie sogar tyrannisch sind, wie kann ich die denn dann ehren? Das ist wahrscheinlich das Schwierige bei dem Gebot. Ne? Wenn sie gut sind, ist das nicht so schwer. Da kann ich natürlich jetzt, könnte ich heute Morgen so Ratschläge geben, wie ihr habt doch einfach ein bisschen Verständnis füreinander. Ne? Die Eltern sind halt manchmal in einer schwierigen Phase oder... braucht man nicht einfach ein bisschen Harmonie, das sehnt sich doch jeder nach, Harmonie und Frieden. Und wenn wir da alle in die Richtung gehen, dann wird es doch am Ende gut werden. Redet doch mal miteinander, ne? Hört mal aufeinander. Und ja, tatsächlich hilft das oft auch, miteinander zu reden. Aber wir Männer wissen ja, das müssen wir den Frauen ja auch manchmal so nochmal erklären, dass sich nicht jedes Problem lösen lässt, indem man drüber redet. Ja, die Bibel gibt mehr als gute Ratschläge und das interessiert mich eigentlich eher so die krassen Geschichten von der Bibel, eben da, wo sie auch Klartext redet. Die Bibel verschönt nichts, die ist anstößig und wir werden auch schauen, sehr extrem, so wirklich radikal, ja, ruft radikal zur Reinheit vor Gott auf, was das in diesem Bereich bedeutet. Wir schauen uns jetzt erstmal das Gebot an. Den Text haben wir hier auch irgendwo, 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und in die 10 Gebote, das wissen die meisten wahrscheinlich, die sind ja an Israel gegeben und auch direkt so der erste Satz ist ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und ich als Christ sage mir, ich bin nicht von Gott aus Ägyptenland geführt worden. Gilt mir das denn überhaupt? Bei dem Gebot ist das ziemlich einfach, das zu zeigen, dass es mir wirklich gilt. Denn Jesus greift das auf und sagt, jawohl, dieses Gebot gilt auch noch. Und zwar ist das, wo der reiche Jüngling ihn fragt, was muss ich tun? Nicht um ein guter Israelit zu sein, sondern um das ewige Leben zu kriegen. Das heißt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann zählt Jesus einfach so ein paar Gebote auf und da ist auch dieses Gebot drin. Wenn man dann noch weiter schaut, ist das Jesus tatsächlich auch wichtig, dass dieses Gebot wirklich eingehalten wird und nicht irgendwo unterlaufen wird oder so. Im Gespräch mit den Pharisäern kriegt man das mit. Also die Eltern ehren, das Gegenteil wäre so, die Eltern verachten oder die Eltern geringschätzen. Und das drückt sich in jeder Kultur anders aus. Also da können wir das jetzt auch nicht von Israel 1:1 auf heute übertragen. Damals in Israel war ein Punkt, wo die ihre Eltern ehren mussten, die Rentenversicherung. Ja, wir haben ja heute, da hat jeder seine eigene Rentenversicherung, da sind meine Eltern nicht auf mich angewiesen. Damals, die hatten keine, das heißt, die Kinder mussten die Eltern im Alter versorgen. Das war manchmal eben lästig, wenn man immer einen Teil abgeben musste. Und dann hatten die Pharisäer irgendwie so einen Trick, der Korban-Trick war das, wenn man irgendwo diese Rentenzahlung umwidmet als Tempelspende, dann kommt man irgendwo da raus. Also das war irgendwie so ein Loophole, wie man das Gesetz hintergehen konnte. Und Jesus sagt, nee, das sollt ihr nicht machen. Das ist nicht gut, dass ihr Gottes Wort da außer Kraft setzt bei diesem Gebot, sondern ihr sollt eure Eltern ehren kulturell und euch da nicht rauswinden. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass auch Paulus dieses Gebot nimmt und auf die Gemeinde anwendet. Und das finden wir in Epheser 6. Das schauen wir uns auch nochmal an, was Paulus über das Gebot sagt. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lang lebst auf Erden. Der zitiert jetzt seinen Lesern zuliebe die Septuaginta, also die griechische Bibel. Da ist das ein bisschen anders formuliert mit der Verheißung, wenn man da genauer hinschaut. Wenn man noch genauer hinschaut, fällt einem noch eine zweite Sache auf. Der sagt, das ist das erste Gebot, was eine Verheißung hat. Und wenn ihr so die letzten Sonntage aufgepasst habt, es gab schon vor diesem Gebot eine Verheißung. Ein Gebot mit einer Verheißung. Wisst ihr das? Das Bilderverbot. Da heißt eben, dass Gott die Schuld heimsucht in zweite, dritte Generation und, oder dritte, vierte, ne, und die Barmherzigkeit bis ins Tausendste gibt, ist eine Verheißung für denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, das ist beim Bildergebot. Und da fragt man sich, wieso kann der Paulus jetzt hier sagen, dass das das erste Gebot ist mit einer Verheißung, wenn vorher schon eine Verheißung stand. Aber Paulus hat doch recht, nämlich beim Bilderverbot ist die Verheißung nicht an das Gebot geknüpft, sondern allgemein die Liebe zu Gott und seine Gebote zu halten. Das ist eine allgemeine Verheißung. Und das ist tatsächlich das erste Gebot mit den Eltern ehren, wo eine konkrete Verheißung an das Halten dieses einen Gebotes geknüpft ist. Da hat der Paulus, ich meine, der war ja Schriftgelehrter, ne? Der macht das, solche Fehler wird er nicht machen. Aber es fällt ja erstmal auf. Also Paulus sagt, das ist ein besonderes Gebot, das erste Gebot mit einer Verheißung. Es ist auch aus dem zweiten Grund noch ein besonderes Gebot. Und dazu habe ich euch mal so versucht, die Struktur der 10 Gebote hier mitzubringen. Tada, da kommt sie. Genau, ganz einfach. Ist nicht ganz so einfach. Ich habe ja schon gesagt, mit dem Zählen, da kommen sogar die Theologen durcheinander. Und das Problem ist, die 10 Gebote im Alten Testament selbst, also im zweiten Buch Mose, werden die nicht als 10 Gebote bezeichnet, sondern als 10 Worte. Die 10 Worte, dreimal in der Tora wird dieser Begriff verwendet. Wir haben uns eben in unserer Kultur angewöhnt, die 10 Gebote zu halten. Ich werde das jetzt auch nicht mehr korrigieren, das kriege ich eh nicht hin. Das ist halt einfach unserer Kultur so. Und deswegen fangen wir erst bei dem ersten Gebot an zu zählen. Wenn es aber 10 Worte sind, zählt auch das erste Wort, was noch gar nicht ein Gebot ist, auch mit in der Zählung. Denn wenn man nur die Gebote zählt, dann sind es eigentlich 9. Das 10. ist ein Doppelgebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und du sollst nicht begehren deiner nächsten Frau und Besitz und so. Und die katholische Kirche, also die Christen im Mittelalter und dann auch Luther, die haben halt eben gesagt, naja, es sind 9, aber es sind ja 10, also müssen wir das letzte dann eben aufspalten, dieses Doppelgebot in nochmal 2 Gebote. Und haben dann, das ist so diese römische Zahlen, diese Zählung, diese blauen, wir haben dann am Schluss das 10. in 2 aufgeteilt. Und die Reformierten, die haben eigentlich angefangen mit, auch mit, wie Luther, mit dem Götterverbot und haben das dann nochmal aufgespalten in das Götter- und Bilderverbot. Kann man auch machen, du sollst nicht andere Götter haben, du sollst nicht ein Bildnis haben. Und spalten dann das erste Gebot auf und kommen so auf 10. Aber wahrscheinlich waren es eben, weil steht 10 Worte, tatsächlich so, wie diese gelbe Zählung ist. Ich bin der Herr, dein Gott, ist das erste Wort. Und das, was wir als erstes Gebot haben, ist schon das zweite Wort, nämlich, dass man keine anderen Götter haben soll. Und ihr seht ja, da kommt bis zum 4. Gebot kommt 4-mal das Wort nicht vor. Das ist im Hebräischen auch ganz eindrücklich, immer lo, lo, lo. Und dann kommt immer der Text, lo, das, nicht das, nicht das. Ist im Deutschen vielleicht nicht ganz so deutlich, aber sehr, sehr stark betont. Also 6-mal, was man nicht machen soll. Und da sind wir erst beim 3. Gebot, dann sind schon 6-mal nicht verbraucht. Und dann kommt das 4. Gebot, das ist ziemlich eindeutig, ist auch in der Lutherbibel abgesetzt, so, das ist richtig ausführlich und lang und mit Erklärung. Das ist so das Zentrum, ne, so, weil den Sabbat halten, das war für die Juden das Bundeszeichen. Ja, also das war ganz wichtig für die Juden. Das haben wir nicht mehr als Bundeszeichen als Christen. Und deswegen hat das so eine besondere Bedeutung, das Sabbatgebot, könnte man sagen, im Zentrum. Und dann kommt die zweite Reihe, auch wieder mit 6-mal lo, 6-mal nicht, in den Geboten 6 bis 10. Und unser Gebot, die Eltern zu ehren, das ist ein positiv formuliertes Gebot. Also total die Ausnahme, bis auf den Sabbat, das zentrale Gebot und das erste Wort, gibt es das nur bei uns, bei den Eltern ehren. Ja. Es gibt so, habt ihr vielleicht auch mal gehört, so diese Idee, die 10 Gebote so auf 2 Tafeln zu schreiben, ne, dass sie auf 2 Tafeln geschrieben sind. Und dann überlegt man sich bei der Einteilung, ich habe das ja jetzt hier auch mit diesen Bögen so ein bisschen versucht darzustellen. Ist aber spekulativ, weil das wird nirgendwo eingeteilt. So, hier ist der Schnitt. Und gerade unser Gebot, würden manche sagen, naja, das ist gerade das Besondere. Eltern ehren ist ja die Nummer 4, das müsste noch auf die erste Tafel kommen. Dass das noch zu den eher göttlichen Geboten ist, die sich auf Gott beziehen. Und der Rest ist dann, der sich mehr auf den Nächsten bezieht. Also dass man so sagt, tendenziell eher zu Gott, tendenziell eher zum Nächsten. Auf jeden Fall über diese Struktur kriegt man, wahrscheinlich ist es so, Tafeln hin oder her, dass das Elternehrengebot parallel steht zu Ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist krass. Das macht dieses Gebot zu was ganz Besonderem. Ich bin der Herr, dein Gott. Und die Eltern, Vater und Mutter, stehen in den 10 Geboten parallel, beides ausnahmsweise positiv formuliert. Da werden die auf einen ganz schön hohen Thron gesetzt, die Eltern. Die Eltern ehren und Gott ehren ist hier parallel. Und man wird sich fragen, warum? Warum werden die hier auf einen so hohen Thron gesetzt? Es sind beides die großen Autoritäten, denen ich mein Leben verdanke. Bei Gott gleich zweifach, zum einen im zentralen Sabbatgebot als mein Schöpfer und dann aber auch bei dem ersten Wort, der Befreier, der Retter. Ich lebe, weil Gott mich gerettet hat. Ja, bei den Israeliten aus Ägypten, bei uns Christen aus dem Tod, aus der Sünde. Ich lebe, weil Gott mich geschaffen hat und weil er mich gerettet hat. Und bei den Eltern, weil mich meine Mutter geboren hat. Deswegen lebe ich. Und deswegen soll ich beide ehren, Gott und meine Eltern. Also ein ganz schön hoher Thron. Und man fragt sich, jetzt wenn ihr so an eure Eltern denkt, also bei Gott, Gott ehren, ja klar, das machen wir. Aber die Eltern, ist das denn wirklich so extrem? Ne? Was sind das für Typen? Was haben die für eine Bedeutung in meinem Leben? Ist das wirklich in der Realität auch so, dass die so eine hohe Autorität für mein Leben haben? Und es ist, also da braucht man auch kein geschulter Psychologe zu sein, es ist tatsächlich so, wenn man mal mehr drüber nachdenkt, die Eltern haben einen riesigen Einfluss auf mein Leben, sind über lange Zeit die wichtigsten Personen in meinem Leben, über viele Jahre. Es ist also eine der tiefsten und einflussreichsten Beziehungen für mich. Man versucht sich ja dann irgendwie von den Eltern zu lösen, ne? Und aber selbst wenn ich sage, ich hasse meine Eltern und ich will wegrennen, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben, es bleiben immer noch meine Eltern. Selbst wenn ich als Kind sage, ich mache ab jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie mir sagen, ne? Immer genau das Gegenteil, ich rebelliere gegen sie, dann muss ich ja doch wissen, was sie gut finden, damit ich das Gegenteil tun kann. Also irgendwie werde ich meine Eltern nicht los. Ne? Wie ich handle, ist ganz stark mit dem, was die Eltern von mir wünschen, verbunden. Und ich habe mal überlegt, oder auch im, jetzt kommt mal die nächste Folie, die hier die 2 Bibelstellen angeschaut, einmal nochmal Epheser 6, was den Eltern dann auch gesagt wird, wie sie ihre Kinder behandeln sollen. Und parallel gibt es noch in Kolosser 3 eine Stelle, die ganz ähnlich formuliert. Wodurch kann ich denn meine Kinder positiv oder negativ beeinflussen? Und das würde ich nur ganz kurz machen. Das eine wäre durch Liebe und das andere dadurch, dass ich sie nerve. Also einmal dadurch, dass ich sie liebe und einmal dadurch, dass ich sie nerve, beeinflusse ich meine Kinder. Es gibt da sicher noch viel mehr zu sagen. Also Kolosser 3, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu oder Elberfelder übersetzt besser mutlos werden. Und Epheser 6, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist ein Kindergeburtstag. Ich war damals in der Grundschule, noch ziemlich jung. Und ein Freund von mir hatte ein neues Rennrad. Ja, und da hat er gesagt, ja, du hast Geburtstag, dann darfst du es auch mal benutzen. Und wir hatten bei uns so einen ganz steilen Hügel vor der Haustür und dann habe ich gedacht, ja, ich werde jetzt mal so richtig schnell mit dem Rennrad, will jetzt richtig schnell diesen Hügel runter. Und dann haben die mir gesagt, du, das hat aber nicht Rücktritt wie dein Fahrrad, sondern du musst mit den Händen bremsen. Ne? Ja, habe ich gesagt, alles klar, verstanden, nicht Rücktritt, sondern mit den Händen bremsen. Ja? Und dann habe ich mich da oben aufs Rennrad gesetzt, ne, und dann Adrenalin und den Berg runter, es wurde immer schneller, schneller. Und dann habe ich das vergessen, was die mir gesagt haben, und habe verzweifelt nach der Bremse gesucht. Und dann kam die Kurve, ne, und ich bin dann gerade weitergeschossen bei irgendeinem Nachbar ins Grundstück, den Hang runter, und habe mich dann da richtig auf die Nase gelegt, alles dreckig, blutig. Und da lag ich jetzt, ne? Und da wacht man dann auf und denkt sich, oh Scheiße, es tut alles weh. Hab ich was falsch gemacht? Irgendwas ist jetzt schiefgelaufen, ne? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Eigentlich hätte das anders enden sollen. Ne? Ist ja mein Geburtstag. Und ich weiß noch, da kamen die dann alle angerannt, ne? Und da ist es jetzt ganz wichtig, wie der Vater reagiert. Der hätte ja sagen können, hätte mir noch eine runterknallen können, hey du Idiot, wir haben es dir doch alle vorher gesagt, du sollst mit den Händen bremsen, und jetzt habe ich hier mit den Nachbarn Ärger, dass wir auf dem sein Grundstück sind und alles kaputt gemacht haben. Du bist schuld an allem. Dann hätte ich keinen Mut mehr gehabt, mich nochmal aufs Fahrrad zu setzen. Und oder mein Vater nimmt mich in den Arm und reibt mir den Dreck da ab von der Wunde, ne, macht mich sauber, tröstet mich, gibt mir vielleicht noch einen Kuss. Und dann habe ich neuen Mut. Ne? Also das hat ganz viel mit Mut, Mutlosigkeit zu tun, wie wir unsere Kinder behandeln, wie wir unsere Kinder lieben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie mein Vater reagiert hat. Ich weiß nur, er hat positiv reagiert, weil sonst hätte ich es mir gemerkt. Ja, und dann, ich meine, klar, mit dem Kuss hat er bestimmt nicht gemacht, war ja Kindergeburtstag. Und das ist ja dann auch, wenn man älter wird, wird das ja immer peinlicher, ne? Vom Vater vor den anderen in den Arm genommen zu werden oder noch von der Mutter, ne? Ja, aber ich finde, das müssen wir lernen zu überwinden, ne? Das ist dann immer schade, wenn es dann durch die Peinlichkeit, ist ja eine Phase, wenn das dann auseinandergeht und nicht mehr danach wieder zusammenfindet. Also ihr Kinder und ihr Eltern, seid ihr beide, versucht das wieder irgendwie, dass das wieder so wird wie früher. Denn ich sage euch auch als alter Mann, es gibt immer noch so Situationen, wenn man auf einmal aufwacht und denkt, oh Scheiße, alles tut weh, irgendwas ist hier schiefgelaufen, ich weiß nicht, habe ich was falsch gemacht oder sonst wie, irgendwas ist gerade überhaupt nicht in meinem Leben in Ordnung. Und dann sehne ich mich heute noch immer danach, ne, dass mein Vater da ist und mir Trost spendet, der einfach mich in den Arm nimmt und braucht keine guten Tipps, keine Kritik oder so, sondern einfach erstmal den Trost. Da haben Eltern eine große Funktion, großen Einfluss. Und das Zweite ist das Nerven, die Provokation, könnte man sagen. Und da ist heute wahrscheinlich nicht so sehr das Problem bei den Kindern, sondern oft bei den Eltern, dass man nämlich sagt, naja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, dass ich da den Kindern ins Leben spreche, dass ich mich da auf Streit einlasse, das sollten doch gleichberechtigte Partner sein oder sonst was. Und vor allem, ich mache mich ja unbeliebt bei den Kindern, wenn ich die erziehe, ne? Lass ich sie doch lieber in ihr Verderben laufen, ich kriege ja mein eigenes Leben kaum auf die Reihe. Paulus sagt da, Leute, Eltern, nein, erzieht eure Kinder in Zucht und Ermahnung des Herrn. Also das ist schon eine ernsthafte Sache. Also wir sollen tatsächlich auch streng sein, sollen Strafen nicht nur androhen, sondern auch umsetzen, damit sie auch wissen, dass wir es so meinen, wie wir sagen, sollen auch Sachen Nein sagen, Dinge verbieten, das wäre so die Zucht. Und die Ermahnung, die ist auch anstrengend, ne? Diskutieren, streiten, korrigieren, den Kindern den richtigen Weg weisen. Also wer vorhat, Eltern zu werden, das ist der Teil, der keinen Spaß macht. Aber Paulus sagt irgendwo, es gibt auch eine andere Form, die vielleicht auch so aussieht wie Erziehung, aber die macht die Kinder kaputt. Und davor warnt er an beiden Stellen. Ne? Sagt, erbittert oder reizt. Und das ist so ein notorisches Unterdrücken, dass ich die Kinder so eher wie meine Bediensteten behandle, dass ich sie daran hindere, dass sie ihren Charakter entwickeln können, dass ich sie kaputt nörgle. Und da gibt es eben diese zwei Reaktionen von den Kindern. Das eine wäre eben, dass sie mutlos werden, dass sie denken, ja, ich bin immer schuld, meine Eltern haben es mir schon gesagt, ich traue mich jetzt nichts mehr im Leben. Oder dass sie einen zornigen Charakter entwickeln, weil sie es einfach nicht aushalten, ne? Also entweder sie fressen es in sich hinein und werden ganz still oder sie werden aggressiv. Und auch dafür, das kann an den Eltern liegen, ne? Ja, ich könnte jetzt noch viel über Kindererziehung reden, aber ich habe da meine Frau, die hat da so einen YouTube-Kanal. Also wenn ihr eh schon jetzt bei Rethink gucken seid, dann könnt ihr gleich da weiter über Kindererziehung. Es geht jetzt eher um die andere Richtung, ne? Eltern ehren, also die Frage, wie erziehe ich meine Eltern richtig? Und da wollen wir so ein bisschen reinschauen, wie ich jetzt von Kinderseite meinen Eltern gegenüber handeln kann, weil ich wünsche mir ja manchmal auch Veränderung bei denen. Ne? Das gefällt mir ja nicht alles so, wie sie sind. Kann ich da irgendwas tun, damit die auch das tun, was ich möchte oder von mir, dass dann am Schluss das wird, was ich will, was ich tue. Könnte ich nicht so machen, wenn sie mir das sagen, was mir gefällt, dann gehorche ich und bei den anderen Sachen nicht, also irgendwie so ein Kompromiss. Und da sagt Paulus, nein, Kolosser 3,20, ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig dem Herrn, also keine Ausnahmen. Es gibt eine Ausnahme gibt es tatsächlich, nicht nur in Bezug auf Eltern, sondern in Bezug auf alle Autoritäten. Das ist Apostelgeschichte 5, 29, hier ganz unten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, das ist aber halt selten extreme Fälle, wenn die Eltern eben einen irgendwo dazu auffordern, zu sündigen. Und irgendwann ist das mit dem Gehorchen ja auch dann vorbei. Ne? Wir sind ja nicht immer Kind. Wir haben zwar als Erwachsene noch Eltern. Das Gehorchen, das ist dann tatsächlich mit der Volljährigkeit nicht mehr der Fall. Das gilt den Kindern. Es gibt ja dann noch Stufen, ne, die Religionsmündigkeit mit 14, wo die Eltern dann auch die Religion nicht mehr vorschreiben können. Und dann die Volljährigkeit. Aber was bleibt, ist eben dieses fünfte Gebot, dass ich auch als volljähriger Erwachsener meine Eltern weiterhin ehren soll, ohne Kompromisse, ohne Ausnahmen. Es gibt eine Stelle, die habe ich jetzt hier dazugefügt, mit ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, denn sie passt nicht ganz, aber sie passt so ein bisschen, und zwar ist das 1. Petrus 2,18. Wer sie kennt, der weiß vielleicht auch direkt, was hier die abweichende Dinge sind, denn es geht hier nicht um Eltern, sondern es geht um was noch Extremeres in der damaligen Gesellschaft, die Sklaverei. Also man könnte sagen, in einem noch extremeren Autoritätsverhältnis sagt Petrus den Christen, dass sie sich unterordnen sollen, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Also wenn du wunderliche Eltern hast, das ist doch eine schöne Bezeichnung von Luther hier, wunderliche Eltern, ja, ich denke, dass man das übertragen kann, weil Petrus das sogar für so eine Sache, wo eigentlich das Herz der Bibel sagt, also diese Art von Verhältnis, das ist, sollte man eigentlich verändern. Ne? Die Bibel ist kein Unterstützer von Sklaverei, aber die Bibel hat so einen ganz besonderen Weg, diese Macht und Tyrannei zu unterlaufen und zu zerstören. Und das ist interessant. Also es hat sich bewährt in der Geschichte, etwa im Römischen Reich eben nach 300 Jahren Christenverfolgung, dass die Bibel sich wirklich durchgesetzt hat, aber nicht auf dem Weg mit Gewalt und mit Rebellion und mit Aufstand, sondern auf einem ganz stillen Weg. Und diesen Weg, da ist Petrus hier sehr optimistisch, dass man auf diesem Weg auch ganz viel verändern kann bei Menschen, die Macht über einen haben. Gibt es da noch eine Folie? Ich glaube, da gibt es noch eine zweite, genau. Also jetzt kommt hier Petrus. Petrus rät, wenn ich Menschen korrigieren möchte, das zu tun mit Sanftmut und Gottesfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Und dann an einer anderen Stelle noch sagt Petrus im ersten, als 1. Petrusbrief, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das wäre doch mal was, meinen Eltern das Maul zu stopfen. Aber Petrus sagt mit guten Taten. Das ist dann auch wieder der anstrengende Teil. Also Sanftmut und Gottesfurcht, freundlich und respektvoll. Und ich glaube, das ist ein Bereich, dem ich auch als Kind gegenüber meinen Eltern, auch als erwachsenes Kind, eine ganz große Bandbreite an Munition habe. Ja? Also wenn mich meine Eltern verletzen, dann weiß ich oft ganz genau, wie ich zurückschießen muss, damit es ihnen auch wehtut. Man kennt sich halt gut, ne? Man weiß, wo der andere verletzlich ist. Und da sagt Petrus, nicht zurückschießen. Das heißt, wenn ich am Abend dann sage, jawohl, ich habe es dem jetzt mal wieder so richtig gezeigt, hat er ja auch verdient, selber schuld, dann würde Petrus sagen, das ist eher eine Niederlage gewesen. Freundlich und respektvoll, mit Sanftmut und Gottesfurcht und dann mit guten Taten. Ich denke, das ist auch ein Weg, wo man Menschen zum Nachdenken bringen kann. Das heißt nicht, dass ich einfach die Klappe halte und Ja sage, sondern ich kann auch wirklich sagen, ich finde das unfair, wie du mich behandelst. Ich finde das, das verletzt mich, was du hier gerade machst. Und dann doch hinterher dem Menschen Gutes tun. Nicht mit gleicher Waffe zurückschlagen. Und im besten Fall würden dann auch solche Menschen zur Einsicht kommen und sagen, was hat der doch eigentlich mich geehrt, in Ehre gehalten? Kann ich doch stolz sein auf mein Kind? Ich war unfair und mein Kind war fair zu mir. Da sollte ich doch nächstes Mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen netter bin. Das wäre so eine Bilderbuchlösung. Petrus ist da optimistisch, dass das funktioniert und dass das so langsam auch die Mächtigen verändert. Und wir haben auch Beispiele aus der Geschichte. Aber normal im Alltag sind solche Bilderbuchlösungen selten. Und oft ist da eher der Frust, dass es überhaupt nicht klappt. Und das wäre jetzt so noch der letzte Teil, wo man noch einmal kurz fragen, was mache ich, wenn es nicht gelingt? Was mache ich, wenn es nicht klappt? Wenn Eltern versuchen, ihre Kinder zu manipulieren und Kinder versuchen, ihre Eltern zu manipulieren, wenn Kinder zu Tyrannen werden, aber auch wenn Eltern zu Tyrannen werden. Wie kann ich meine Eltern ehren, wenn sie mir noch nicht mal meine Würde gönnen? Ja, wie kann ich meine Würde bewahren und doch meine Eltern ehren? Wie kann ich meine Eltern ehren und nicht verbittert werden, wenn immer nur von der anderen Seite Negatives zurückkommt? Wie kann das sein? Wie kann ich das hinkriegen? Und da hat die Bibel, glaube ich, ganz tiefe und weise Ratschläge. Geht weit über diese guten Ratschläge, die ich am Anfang so mit ein bisschen aufeinander hören oder so, geht weit darüber hinaus. Und sie ist aber auch radikal. Und das ist jetzt so der erste, habt ihr euch sicher schon gefragt, wie passt das denn dazu? Das geht ja jetzt genau in die andere Richtung. Die Bibel ist sehr radikal. Sie sagt, den Eltern gegenüber, ihr schuldet denen Ehre. So ist es einfach. Egal, was für Tyrannen das sind, diese Ehre muss sein. Ja? Die Eltern haben euch geboren, die haben euch aufgezogen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das kostet etwa 150.000 bis 170.000 Euro, ein Kind zu füttern, bis das 18 Jahre ist. Das ist ein Mercedes SLS AMG mit Flügeltüren. Wir hätten 4 davon. Eltern ehren, das muss sein. Da gibt es keine, aber bei der Art von Eltern nicht oder so, sondern ehren muss sein. Die Bibel ist da richtig bissig, ne, in den Sprüchen. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Also ehren, ja, aber wie ist das mit solchen toxischen Beziehungen, solchen Abhängigkeitsverhältnissen, solchen Machtmissbrauch, wenn ich ständig darunter leide, meinen Eltern zu begegnen oder was weiß ich. Da ist es tatsächlich Zeit, sich von der Macht der Eltern zu lösen. Ich kann sie gleichzeitig ehren und mich doch von ihnen befreien. Gott ist ein Gott der Befreiung und die Tyrannen fallen, ne, einer nach dem anderen, weil Gott mächtiger ist. Wie sieht diese Befreiung aus? Der Weg der Bibel ist eben nicht die Rebellion. Der Weg der Bibel ist ein anderer und der ist genial, da kommt man nicht drauf, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und zwar, ich habe ja gesagt, die Beziehung zu den Eltern, das ist die tiefste und emotional tiefste Beziehung, die ich über lange Zeit meines Lebens habe. Und die meisten Leute denken dann, ich habe eine Chance, um da rauszukommen. Und das ist, wenn ich jemand heirate. Ja, wenn ich einen Partner finde und dann noch eine innigere Beziehung habe, dann kann der mich trösten und dann bin ich endlich meine Eltern los, diese tiefe Beziehung, die so viel Macht über mich hat. Nur das Ganze, das weiß man ja auch, das geht oft schief, weil man ja seine Probleme dann mit in die Ehe nimmt, ne, und dann Sachen projiziert und der Partner eben auch nicht diese Macht hat. Jesus hat noch einen besseren Weg. Und ich habe die eine Stelle rausgesucht, die ich am eindrücklichsten finde. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen, Johannes 14, 23, auch in den Abendmahlsreden. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das heißt, der Weg ist, Jesus in dein Leben einzuladen, Jesus zu lieben und ihm zu gehorchen. Ja? Das ist erstmal eine Sache, denke ich, was hat das mit meinen Eltern zu tun? Jesus sagt, dann wird aber Folgendes passieren. Mein Vater wird dich lieben. Das heißt, du wirst einen himmlischen Vater haben, der besser ist als dein irdischer Vater und der dir Vaterliebe geben kann, die dir dein irdischer Vater nicht geben kann. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, er wird dir noch näher sein. Die Beziehung wird noch tiefer sein, wie die Beziehung zu deinem irdischen Vater sein kann. Und aus dieser tiefen Beziehung heraus wird die andere Beziehung immer schwächer, immer machtloser und verliert an Macht und Abhängigkeit. Deswegen ist auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn in unserer Kultur so wichtig geworden. Das ist den Menschen so ein Trost geworden, wo der Vater dann den verlorenen Sohn aufnimmt. Und Jesus geht es ja eigentlich um was ganz anderes, nämlich die Unbarmherzigkeit des älteren Bruders. Aber für uns, die wir uns nach diesem Vater sehnen, ist dieser Vater so wichtig. Ja, dieser liebende Vater, der mich in den Arm nimmt, der mir den Dreck aus den Wunden wischt, der mich tröstet. Und diesen Vater habe ich, wenn ich Jesus in mein Leben einlade. Aber dieser Vater ist mehr als ein Seelsorger. Das ist der lebendige und mächtige Gott, und ein Gott der Freiheit an erster Stelle, der uns aus Ägypten befreit hat, der uns aus der Sünde befreit hat und der uns auch aus Abhängigkeiten befreien wird. Der Tyrannen stürzt und der hoffnungslose Fälle noch retten kann. Und darum, das eine ist Jesus einladen, das zweite ist Gebet für diese Situation, auch für diese Menschen, die mir Schwierigkeiten bereiten. Sprüche 21, da heißt es, dass Gott das Herz des Königs lenkt wie Wasserbäche. Und wenn Gott sogar das Herz des Königs lenken kann, dann kann er auch das Herz von kleinen Tyrannen lenken. Wir verwenden ja unheimlich viel Energie auf solche Beziehungen. Ne? Wir denken darüber nach, ärgern uns drüber stundenlang, sorgen uns, reden mit anderen schlecht über die Leute. Ne? Dass wir diese Energie einfach umkanalisieren in Gebet. Da ist es diese Energie gut eingesetzt. Ich habe am Schluss noch einen Vers gefunden. Das ist noch ein interessanter Vers, aber dann mache ich. Und zwar ist das am Ende unserer Bibel, unseres Alten Testaments. Der letzte oder die letzten beiden Verse aus Maleachi. Maleachi 3 in der jüdischen Bibel ist, das war nicht ganz das Ende, die haben eine andere Ordnung, aber auch das Ende von einem großen Abschnitt der Bibel. Und da wird man ja meinen, dass am Ende von der Bibel Gott nochmal was ganz Wichtiges sagt. Und wenn man so überlegt, was könnte der denn dann sagen, was ihm nochmal so ganz wichtig ist, können wir sagen, ja, der wird ja vielleicht nochmal sagen, so, und am Ende wird alles, wird der Weltfrieden sein, da kommt der Messias, da werden sich die Nationen miteinander versöhnen, genau, die Nationen werden, und alles wird wieder friedlich sein. Sagt er aber nicht. Oder vielleicht, dass er sagt, am Ende nochmal, die Liebe ist das Allerwichtigste, ne, das große Zeichen der Liebe ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Sagt er auch nicht. Komischerweise sagt er, ich will, dass die Herzen der Väter sich zu den Söhnen bekehren und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, dass diese Elternbeziehung wieder geheilt wird. Und bei Maleachi damals in der Zeit heißt das, will er den Elia benutzen, bevor der Messias kommt, ne, der letzte Prophet des alten Bundes, das war dann der Johannes der Täufer. Aber wichtiger als Elia ist, dass ich will das. Ich will diese Beziehungen heilen, denn aus diesen Beziehungen, wenn die geheilt sind, wenn es da besser wird, dann wird es in dem ganzen anderen auch besser. Dann wird es auch in der Ehe besser, dann wird es auch mit den Nationen und dem Weltfrieden besser. Da fängt es an, in dieser ganz engen Beziehung. Bei einer Beziehung gehören immer zwei dazu. Und da ist die Bibel auch ganz realistisch. Römer 12, Vers 18, ne, soweit es an dir liegt, wenn möglich, dann such Frieden mit dem anderen. Wenn der andere nicht will, Gott wird den nicht zwingen. Gott will Beziehungen heilen. Gott will auch dein Herz heilen, was unter der Beziehung leidet. Und du kannst ihm dein Herz öffnen, dass er es heilen kann. Und dass Gott Beziehungen heilen möchte, und wenn da jetzt vielleicht noch jemand dagegen steht, der sagt, ich würde gerne, aber der andere will ja nicht, ist trotzdem eine riesige Macht, die uns hier zur Verfügung steht. Und was wir machen können, und das ist vielleicht so der erste Schritt, zu sagen, ich will zumindest dieser Macht Gottes von meiner Seite her nicht im Wege stehen, dass ich versuche, durch Manipulation, durch Rumdoktern, durch irgendwelche Tricks den anderen dazu, dass ich versuche, Gott zu spielen, sondern ich sage, ich gebe das im Gebet an Gott ab und lass Gott heilen, lass Gott dieses Wunder tun. Lasst uns Gott nicht im Weg stehen, lasst uns ihn seine Wunder tun. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.